SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Der erste FC Saarbrücken ist der Pokalschreck der Saison. Wir berichten nach dem Sieg gestern im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Mönchengladbach. Außerdem ist heute der zweite Verhandlungstag im Verfahren AfD gegen Verfassungsschutz. Und im Landtag ging es heute um erneuerbare Energien. Es war definitiv ein Abend für die Geschichtsbücher. Der erste FC Saarbrücken hat gestern Abend den Erstligisten Borussia Mönchengladbach aus dem DFB-Pokal gekickt. Mit dem entscheidenden Tor in der 93. Minute, also in der Nachspielzeit.
Das ist ja unfassbar!
Und das ist unfassbar, was hier abgeht. Also die Leute rasten komplett aus. Man muss auch da unten mal sehen, die Bank, die komplette Bank des ersten FC Saarbrücken.
Das war's!
Steht da. Das war's! Der erste FC Saarbrücken steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Was ist das für ein Pokalabend?
Auch in der Stadt gab es danach noch eine Party mit Böllern und Autokorsos und großer Freude aufs Halbfinale, dann gegen Erzfeind Kaiserslautern. Also gestern 2:1 für den ersten FC Saarbrücken und da hat es nicht nur im Tor geklingelt, sondern auch in der Kasse vom FCS. Allein für den Sieg gestern kassiert der Verein knapp 3,5 Millionen Euro. Und beim Thema Geld und FCS bzw. Ludwigsparkstadion, da horcht man ja schon ein wenig auf. Deshalb habe ich darüber mit Thomas Wollscheid gesprochen aus der SR Sportredaktion. Thomas, gestern hatten wir erst die Nachricht, dass der neue Rasen im Ludwigsparkstadion die Stadt Saarbrücken 2 Millionen Euro kosten könnte. Geld, das eigentlich für die Verbesserung des Brandschutzes in einem Bürgerhaus geplant war oder für die Sanierung einer Schulschwimmhalle oder für den Hochwasserschutz in einer Kita. Da kann der Verein doch den Rasen jetzt selbst bezahlen, oder?
Also Katrin, du wohnst doch in einer Mietwohnung, so viel wie ich weiß.
Ja.
Ne? Wenn dann dein Rollladen kaputt ist, bezahlst du die Reparatur dann selbst oder rufst du den Vermieter an?
Letzteres.
Ja, so in etwa ist es eben auch im Ludwigsparkstadion. Der FCS ist nur Mieter und das bedeutet, dass der Vermieter, also die Stadt, dafür zuständig ist. Der erste FC Saarbrücken zahlt seine Miete und darf dann auch erwarten, dass das Mietobjekt in Ordnung ist. Da aber beim Bau einiges an Fusch gemacht wurde, ist die Stadt natürlich in der Pflicht.
Okay, soweit verstanden. Beim Profifußball geht es ja immer um Millionenbeträge. Die gemeine Bürgerin wie ich denkt ja schnell, wieso soll ich denn eigentlich mit meinen Steuern zum Beispiel dieses Stadion bezahlen oder die Polizeieinsätze? Das ist ja eine ganz alte Diskussion, oder?
Ja, und diese Diskussion hat ja auch schon Rechnungshöfe beschäftigt. Also bisher ist es so, dass nur Bremen den polizeilichen Mehraufwand dem Veranstalter, also dem Verein Werder Bremen, in Rechnung stellen will. Das haben sie auch getan, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob Werder bezahlt hat. Die Innenministerkonferenz hatte sich auch mal mit dem Thema beschäftigt, allerdings ohne Ergebnis. Das bayerische Innenministerium zum Beispiel hat darauf verwiesen, dass die Wahrung der öffentlichen Sicherheit Aufgabe des Staates ist. Und das sieht natürlich auch die Deutsche Fußballliga so. Also in der Diskussion ist das immer mal, war es auch im Saarland. Vor einigen Jahren hieß es aus dem saarländischen Innenministerium, eine Beteiligung der Fußballvereine an den Kosten sei nicht geplant.
Nun läuft es ja in dieser Saison im DFB-Pokal richtig gut für den FCS. Mehr als 6 Millionen Euro hat der Verein für seine gute Leistung schon bekommen. Was machen die denn mit dem Geld?
Also was die aktuell damit geplant haben, weiß ich natürlich nicht. Sie wissen ja auch erst gestern, dass sie diese 3,5 Millionen für die Teilnahme am Halbfinale erhalten. Aber der FCS hat natürlich auch viele Ausgaben, von den Profis bis zu den Amateuren und der Jugend. Und sie wollen ja auch einen Trainingscampus bauen auf eigene Kosten, weil das alte Sportfeld nun wirklich nicht mehr den Ansprüchen genügt. Da wird man das Geld gut gebrauchen können. Außerdem, und jetzt kommen wir wieder zum Thema Stadion, hat der FCS ja schon angekündigt, dass er sich an einem Ausbau des Ludwigsparks beteiligt. Will. Also die Beseitigung der sogenannten Kuhweiden und die für die zweite Liga notwendige Erweiterung der Tribünendächer, da ist der Verein wegen einer Kostenbeteiligung mit der Stadt im Gespräch.
Zweite Liga, das klingt richtig gut. Letzte Frage, wie geht's im Pokal jetzt noch weiter?
Ja, für die Spieler wird jetzt wohl Ostern ausfallen. Da wird trainiert, weil das Halbfinale am Dienstag nach Ostern, am 2. April gespielt wird und zwar um 20.45 Uhr und es steht auch schon fest, dass die ARD überträgt. Und im zweiten Halbfinale treffen dann Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf aufeinander. Das Finale ist am 25. Mai im Berliner Olympiastadion.
Thomas Wollscheid aus der SR Sportredaktion. Heute Morgen ist am Oberverwaltungsgericht Münster der zweite Verhandlungstag losgegangen in der Sache AfD gegen Bundesrepublik Deutschland. Die Partei klagt dagegen, dass der Verfassungsschutz die AfD und ihren Jugendableger Junge Alternative vor Jahren als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft hat. Seitdem darf dort mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden. Aber hat der Verfassungsschutz diese Einstufung zu Recht vorgenommen? Darum geht es auch heute, am zweiten Tag. Christoph Ulrich mit einem Zwischenstand.
Der Vormittag am Oberverwaltungsgericht schließt sich nahtlos an den ersten Verhandlungstag an. Die AfD-Anwälte versuchen mit zahlreichen Grundsatzfragen neue Details in Erfahrung zu bringen. Vor allem der Einfluss sogenannter V-Leute auf die Beweise des Verfassungsschutzes interessiert die Anwälte. Gestern hatte der Verfassungsschutz vor dem Gericht erklärt, dass seine vorgebrachten Belege für eine Einstufung der Partei zum Verdachtsfall nicht unter einem aktiven Einfluss durch V-Leute zustande gekommen sind. Hieran hat die AfD-Seite jedoch deutliche Zweifel, was die Richter des OVG aber augenscheinlich bisher nicht besonders überzeugt. Ob heute überhaupt noch eine Entscheidung in dem Verfahren fallen kann, ist unklar. Die AfD-Anwälte haben laut eigener Aussage über 200 Beweisanträge vorbereitet. Sollten sie alle behandelt werden, würde das den Zeitrahmen deutlich sprengen. Eine Weiterführung des Verfahrens wäre dann erst zu einem späteren Zeitpunkt des Jahres möglich.
Die Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen von See aus und aus der Luft werden verstärkt. Gestern ist ja ein erstes Schiff mit rund 200 Tonnen Trinkwasser, Medikamenten und Lebensmitteln von Zypern aus in See gestochen. Nun hat Bundesverteidigungsminister Pistorius bestätigt, dass die Luftwaffe sich an den Abwürfen von Hilfsgütern aus Flugzeugen beteiligen wird. Georg Schwarte.
Der Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft könnte nach Informationen des Verteidigungsministeriums demnach bereits Ende der Woche beginnen. Die Luftwaffentransportstaffel, die im französischen Evreux stationiert ist, kann sich ab dann mit zwei C-130 Herkules-Transportflugzeugen an der von Jordanien initiierten Luftbrücke beteiligen. Die Flugzeuge sind in der Lage, jeweils bis zu 18 Tonnen Last zu transportieren. Den Menschen in Gaza fehlt es am nötigsten, so Verteidigungsminister Pistorius. Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, dass sie Zugang zu Nahrung und Medikamenten bekommen, so der Minister in einer schriftlichen Mitteilung. Zur Wahrheit gehöre allerdings auch, dass der Abwurf nicht ungefährlich sei. Die dafür vorgesehenen Crews seien für entsprechende Operationen ausgebildet und sehr erfahren. Zuletzt war es zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen, als Zivilisten am Boden offenbar von abgeworfenen Hilfsgütern erschlagen wurden. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, sagte im ARD-Morgenmagazin, dass das Auswärtige Amt zuletzt beim Verteidigungsministerium um einen Einsatz aus der Luft gebeten habe.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir vernünftige Lösungen finden werden, um den Menschen dort vor Ort auch zu helfen. Wir haben das bislang schon getan, wir werden das auch weiterhin tun. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es darüber eine kritische Diskussion im Deutschen Bundestag gibt. Aber wir werden heute auch im Auswärtigen Ausschuss sicherlich darüber reden.
Die Lage der Menschen in dem Küstenstreifen ist nach Angaben von Hilfsorganisationen und den Vereinten Nationen zunehmend verzweifelt. Die UN sprechen von einer Hungerkrise, sollten die Hilfslieferungen per LKW nicht ausgeweitet werden. Im Gazastreifen leben rund 2,2 Millionen Menschen. Hilfe läuft mittlerweile auch über den Seeweg an. Gestern war ein Schiff aus dem zypriotischen Larnaka in Richtung Gazastreifen in See gestochen. Der Schlepper zieht eine Plattform hinter sich her, auf die rund 200 Tonnen Hilfsgüter geladen sind. See- und Lufttransporte können allerdings nicht die Lücke schließen, die ausbleibende Hilfslieferungen per LKW gerissen haben.
Rund 2,5 Jahre war Ariel Henry im Amt als Interimspremierminister von Haiti. Aber die Eskalation der Bandengewalt und die zunehmende Rechtlosigkeit in seinem Land hat er auch nicht in den Griff bekommen. Im Gegenteil, die politischen Kräfte sind zerstrittener denn je. Kriminelle Banden kontrollieren mittlerweile praktisch die ganze Hauptstadt Port-au-Prince. Jetzt hat Henry seinen Rücktritt angekündigt. In einer Videobotschaft, die heute Nacht veröffentlicht wurde, sagte er, Haiti brauche Frieden und Stabilität. Ein Präsidialrat soll den Übergang zu Wahlen begleiten. Dazu der Kommentar von unserer Korrespondentin für die Region, Anne Demmer.
Nun ist es passiert. Der Schritt war sicherlich längst fällig. Nach der letzten Spirale der Gewalt in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince ist Premierminister Ariel Henry zurückgetreten. Zuvor hatte ein Zusammenschluss von kriminellen Banden Gefängnisse attackiert, Polizeistationen und zuletzt auch Regierungsgebäude in der Hauptstadt Port-au-Prince angegriffen. Der mächtige Bandenchef Jimmy Barbecue Cherizier führt sich derweil als Robin Hood auf, der das Land aus der Krise führen will, allerdings mit Gewalt. Hört man sich in Teilen der Stadt um, gibt es Menschen, die ihm das zutrauen, weil sie sonst keinen Ausweg sehen. Lange hat die internationale Gemeinschaft zugeguckt, wie Haiti immer weiter in den von ihnen allen mitgeschaufelten Abgrund gerutscht ist. Allen voran die USA, die Ariel Henry in den letzten Jahren, seit er vor knapp 3 Jahren nach der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse die Regierungsgeschäfte übernommen hat, den Rücken gestärkt haben, auch wenn sich breite Teile der Zivilgesellschaft dagegen ausgesprochen hatten, weil sie an seiner Integrität zweifelten, ihm Korruption und Verbindungen zu den Banden vorwarfen. Viel Geld ist in seine Regierung geflossen, das ist versickert. Er hat es nicht annähernd geschafft, demokratische Strukturen zu etablieren. Jetzt steht der bitterarme Karibikstaat vor einem Neuanfang, eine Mammutaufgabe. Es fehlt eine Regierung, ein funktionierender Rechtsstaat, der unterbesetzte Polizeiapparat kann der Gewalt der Gangs nichts entgegensetzen. Ein Rat mit 7 stimmberechtigten Mitgliedern und 2 Beobachtern soll einen Interims-Premierminister sowie ein Kabinett bestimmen und den Weg für Wahlen und eine internationale Polizeimission unter kenianischer Führung ebnen. Hier sind nun vor allem die Haitianer gefragt. Dabei können die karibische Staatengemeinschaft CARICOM, aber auch die USA unterstützen. Die Parameter für den Übergang, die Gestaltung der politischen Ordnung, müssen allerdings von den Haitianern kommen. Die geplante internationale Polizeimission, für die die Vereinten Nationen im letzten Oktober grünes Licht gegeben hatte, soll unter der Führung der Kenianer die Banden entwaffnen und neue Sicherheitskräfte aufbauen. Weder die USA noch europäische Länder wollten sich engagieren. Dass es bei dem Thema internationaler Einsatz Berührungsängste gibt, ist nicht überraschend. Die letzten internationalen Missionen hatten gravierende Makel, standen massiv in der Kritik. Die UN-Friedenstruppen haben in der Vergangenheit Cholera eingeschleppt und waren für sexuellen Missbrauch verantwortlich. Wichtig ist dennoch, dass diese Mission gut ausgestattet ist, damit sie Wirkung zeigt. Nach wie vor sei sie unterfinanziert, Personal müsse aufgestockt werden, sagen Kritiker. Und nicht zuletzt müssen die USA unterbinden, dass Waffen aus ihrem Land fast ungehindert weiterhin nach Haiti geschmuggelt werden und die Gewalt befeuern. Abgesehen davon müssen die Wiederherstellung der Sicherheit und humanitäre Hilfe Hand in Hand gehen, um das Leiden der Bevölkerung zu lindern und nachhaltige Strukturen aufzubauen. Dass dieser Übergang gelingt, dürfte auch im Interesse der Vereinigten Staaten sein, um einen weiteren Exodus Richtung USA zu verhindern, gerade in Wahlkampfzeiten. Der Ausgang ist offen, aber die Chance darf nicht verspielt werden. Internationale Verantwortung ohne koloniale Belehrung ist gefragt. Denn nur das haitianische Volk kann und sollte selbst über seine Zukunft entscheiden, wie US-Außenminister Antony Blinken kürzlich betonte und wie es auch die Zivilgesellschaft Haitis immer wieder einfordert. Das darf kein Lippenbekenntnis bleiben.
Die Meinung von Anne Demmer zur politischen Krise in Haiti. Die Neuauflage des Duells von 2020 ist jetzt sicher. Bei den Präsidentschaftswahlen in den USA im November werden Ex-Präsident Donald Trump und Amtsinhaber Joe Biden gegeneinander antreten. Nach den Vorwahlen der Republikaner und der Demokraten gestern in Georgia, Mississippi und Washington haben beide Kandidaten jetzt die nötigen Stimmen zusammen. Das Rennen dürfte sehr eng werden. Umso größer ist die Sorge, vor allem bei den Demokraten, dass weitere unabhängige Kandidaten wichtige Stimmen abziehen. Julia Kastein hat sich umgehört.
Eine Neuauflage der Wahl von 2020 mit den gleichen Kandidaten? Bitte nicht, sagt Steven Stevenson aus Iowa.
We've been down that road. I don't think anyone is satisfied. We want another choice.
Damit kann keiner zufrieden sein. Wir wollen eine andere Wahl, fordert der Rechtsanwaltsgehilfe. Und so wie ihm geht es Millionen seiner Landsleute. Laut einer Umfrage der New York Times macht der Block der sogenannten Double Haters, die weder Amtsinhaber Biden noch Ex-Präsident Trump wählen wollen, momentan 19% aus. Stevenson hofft deshalb jetzt auf einen anderen Kandidaten, aufgestellt von der Gruppe No Labels. Die Organisation hat sich nach eigenem Bekunden die Einigung der gespaltenen Nation auf die Fahnen geschrieben, mit einem Zitat: Programm des gesunden Menschenverstands. Stevenson findet genau das Richtige in diesen
America functions better when we aren't divided.
Das Problem: Noch hat No Labels keine Freiwilligen für das sogenannte Unity-Ticket gefunden, das für Präsidenten- und Vizepräsidentenamt aus einem Demokraten und einem Republikaner bestehen soll. Aber schon die vage Aussicht auf weitere Konkurrenz macht das demokratische Lager sehr nervös. Seit Monaten etwa warnt beispielsweise das linksliberale Netzwerk Move On vor den Folgen.
The No Labels Party is not what it pretends to be. It's a front group for Donald Trump.
No Labels ist nicht, was es vorgibt zu sein. Es ist nur eine Fassade für Donald Trump, behauptet beispielsweise Move-On-Aktivist und Ex-Arbeitsminister Robert Reich in einem YouTube-Clip. Nur ein paar 10.000 Kreuzchen in ein paar entscheidenden Swing States für einen dritten Kandidaten und schon hätte Trump gewonnen, fürchtet auch Demokrat Dick Gephardt im Sender MSNBC.
This election is the most consequential election.
Diese Wahl sei die wichtigste seit der im amerikanischen Bürgerkrieg 1864. Und wenn Trump gewinnt, die Demokratie am Ende.
I think our democracy is done.
Und deshalb müssten alle Drittparteien und Kandidaten genau überlegen, was sie tun.
All the third parties really need to think carefully about the consequences of what they're doing.
Damit meint Gephardt nicht nur No Labels, sondern beispielsweise auch Robert Kennedy Jr., der erst erfolglos für die Demokraten kandidierte und es jetzt allein probieren will. Der 70-jährige Neffe von JFK ist zwar noch gar nicht überall zur Wahl zugelassen, aber kommt in Umfragen auf 10% und mehr der Stimmen. Aber der Impfgegner mit dem klangvollen Nachnamen und einem Hang zu Verschwörungstheorien hat inhaltlich mehr mit Trump als mit Biden gemeinsam, sagt Professorin Barbara Perry von der University of Virginia. Und wird deshalb auch eher dem Ex-Präsidenten Stimmen wegnehmen.
I think he would draw more from Trump than he would from Biden.
In Amerikas Zwei-Parteien-System hätten Drittkandidaten eben praktisch keine Chance zu gewinnen. So können sie nur Spielverderber sein. Aber wessen Spiel sie diesmal verderben, das ist noch nicht entschieden.
Es ist 12.46 Uhr, jetzt der Nachrichtenüberblick von Sarah Sasso.
Im Kampf gegen den Klimawandel mahnt der Deutsche Ethikrat eine gerechte Verteilung der Lasten an. In einer Stellungnahme gibt der Rat hierfür mehrere Empfehlungen. Es gebe große Unterschiede zwischen den Hauptverursachern des Klimawandels und den Menschen, die unter den Folgen litten. Wer leistungsfähiger sei, müsse auch mehr Verantwortung übernehmen. Der Ethikrat fordert, dass die Politik hierfür die rechtlichen Rahmenbedingungen liefert. Die Börse in Frankfurt hat einen neuen Rekord zu verzeichnen. Zum ersten Mal hat der deutsche Leitindex DAX die Marke von 18.000 Punkten überschritten. Als Gründe dafür gelten unter anderem die sinkende Inflation und sinkende Zinsen. Die Saarländische Krankenhausgesellschaft hat auf die Kritik von Bundesgesundheitsminister Lauterbach an den Kliniken mit Empörung reagiert. Geschäftsführer Jakobs nannte Lauterbachs Vergleich ungeheuerlich. Lauterbach hatte im Kurznachrichtendienst X eine Plakataktion der Deutschen Krankenhausgesellschaft als Hetzkampagne bezeichnet und Vergleiche zur AfD gezogen. Jakobs erklärte, auf den Plakaten gehe es um die akuten Finanzprobleme der Kliniken. Die 16 Krankenhausgesellschaften in Deutschland fordern von Lauterbach, die zugesagte Unterstützung auch zu erbringen, um ein weiteres Kliniksterben zu verhindern.
Über kaum ein Problem klagt die Wirtschaft in Deutschland mehr als über zu viel Bürokratie. Viele Unternehmen kritisieren zum Beispiel Hürden bei Förderanträgen oder aufwendige Genehmigungsverfahren. Mit einem weiteren, dem inzwischen vierten Bürokratieentlastungsgesetz will die Bundesregierung gegensteuern. Lissy Kaufmann berichtet.
In Deutschland haben wir es bei der Bürokratie zu einer Weltmeisterschaft gebracht, sagt Justizminister Buschmann von der FDP und ist sich damit seinen Koalitionspartnern weitgehend einig. Das Ziel, Bürokratie abzubauen, haben sie deshalb schon in den Koalitionsvertrag geschrieben. So schnell lässt sich das aber nicht umsetzen, sagt Buschmann in der ARD.
Das ist so ein bisschen, wenn man sich über Jahre so einen Bauch an Bauchspeck anfrisst, den kriegt man nicht über Nacht mit einem Knopfdruck weg. Aber wir müssen ja mal anfangen. Und der erste Schritt, den wir jetzt gemacht haben, ist schon ganz beachtlich.
Der erste Schritt, damit meint der Justizminister das Bürokratieentlastungsgesetz 4. Sein Haus hat es erarbeitet, das Kabinett hat es am Mittag auf den Weg gebracht. Vorgesehen ist unter anderem, die Aufbewahrungsfristen zu verkürzen. Heißt, Rechnungskopien, Kontoauszüge und Gehaltslisten müssen nicht mehr 10, sondern nur noch 8 Jahre lang aufbewahrt werden. Spart Platz und Miet- und Speicherkosten. Außerdem sollen deutsche Staatsangehörige in Hotels ihre Daten nicht mehr in Formulare eintragen müssen. Und an Flughäfen sollen die Daten künftig digital aus dem Reisepass gelesen werden können. In manchen Fällen sollen künftig auch keine Originaldokumente mit Unterschriften mehr nötig sein. Mails und SMS könnten dann reichen. Viele Wirtschaftsverbände begrüßen den Bürokratieabbau zwar, das Gesetz reicht ihnen aber nicht.
Die mittelständische Wirtschaft fühlt sich hier nicht ernst genommen,
sagt etwa der Geschäftsführer des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft Ahlhaus. Die deutsche Wirtschaft könnte durch das Gesetz knapp 1 Milliarde Euro im Jahr sparen, rechnet das Justizministerium vor. Ahlhaus sagt, nicht genug.
Bei insgesamt 66 Milliarden Bürokratiekosten für deutsche Unternehmen ist das ein Witz, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein und wird der schwierigen Lage für den deutschen Mittelstand überhaupt nicht gerecht.
Auch Handwerkspräsident Dittrich sagt, das Gesetz bringt nicht die gewünschte Trendwende. Das Misstrauen gegenüber Selbstständigen sei zu hoch. Es gehe nicht mehr um die Sache, sondern um Kontrolle.
Bürokratieabbau im Kleinen ist sicher nett, aber wir brauchen einen größeren Aufschlag und der tut dann auch ein bisschen weh. Was meine ich damit? Wenn wir Bürokratie so abbauen, dass wir es spüren, dann wird es weniger Kontrolle geben, dann muss es mehr Vertrauen geben und genau dafür plädiere ich.
Auch Minister Buschmann weiß, dass das Gesetz nur ein erster Schritt ist und dass der außerdem durch immer neue Gesetze abgeschwächt wird.
Wir dürfen nicht nur abbauen, wir dürfen auch nicht neu aufbauen. Das ist sozusagen eine Aufgabe des Bundesgesetzgebers. Das ist auch eine Aufgabe der Europäischen Union, die ja sehr viel Bürokratie produziert. Also im Jahr 2022 4 neue Gesetze für ein abgeschafftes. Also das ist insgesamt eine Aufgabe, dass wir mal aufhören, jeden Lebensbereich im Detail als Gesetzgeber regeln zu wollen, sondern an die Stelle was anders setzen, nämlich zu glauben, dass erwachsene Menschen selber ihre Angelegenheiten ganz vernünftig regeln können.
Man könnte auch sagen, 150 Seiten Gesetzentwurf reichen noch nicht, um die über Jahre angewachsene Bürokratie abzubauen. Und noch ist das Gesetz nicht verabschiedet. Es muss noch durch Bundestag und Bundesrat. Änderungen sind also nicht ausgeschlossen.
Lissy Kaufmann über das 4. Bürokratie-Entlastungsgesetz. Das Saarland soll mehr Windräder bekommen. Ein entsprechendes Gesetz hat der saarländische Landtag heute auf den Weg gebracht. Unsere Landespolitikreporterin Denise Friemann ist gerade im Landtag und hat die Debatte verfolgt. Denise, die Landesregierung hatte das Gesetzespaket ja Ende letzten Jahres schon mal vorgestellt. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, worum es geht?
Ja. Also ausschlaggebend für dieses Maßnahmenpaket war eigentlich mal ein Bundesgesetz. Der Bund schreibt nämlich vor, dass das Saarland bis Ende 2032 rund 1,8% seiner Landesfläche für die Windenergie ausweisen muss, also zur Verfügung stellen muss. Die Landesregierung sagt aber, das reicht uns nicht. In ihrem Gesetz schreibt sie deshalb jetzt vor, dass bis Ende 2030 2% der Landesfläche ausgewiesen werden müssen. Das entspricht etwa 51 Quadratkilometern. Wirtschaftsminister Barke sagte in der Debatte heute, für das Saarland sei es auch besonders wichtig, erneuerbare Energien auszubauen.
Wir müssen als kleines und von Industrie geprägtes Land ambitioniert sein. Der Energiehunger in diesem Land wird enorm steigen, alleine durch die grüne Transformation der Stahlindustrie, bei Wachstum, das wir ja alle wollen. Und deshalb müssen wir auch als Industrieland alle Potenziale nutzen.
Ja, und diese Flächen, die dann eben ausgewiesen werden sollen, die werden auf die einzelnen Kommunen aufgeteilt. Heißt, die Landesregierung schreibt in diesem geplanten Gesetz auch vor, wie viel Fläche jede Kommune zur Verfügung stellen muss. Im Nordsaarland ist es da ein bisschen mehr, weil es dort mehr Potenzial gibt, im Süden dafür ein bisschen weniger. Und um die Akzeptanz in den Kommunen für die Windräder, die dann da hinkommen sollen, zu erhöhen, sollen die auch an dem Ertrag durch die Windkraftanlagen auf ihrem Gebiet beteiligt werden, und zwar mit 0,2 Cent pro Kilowattstunde. Damit es aber überhaupt genug Flächen zur Ausweisung gibt, soll auch das Landeswaldgesetz geändert werden. In Zukunft soll es dann nämlich auch möglich sein, den historisch alten Wald als Fläche zu nutzen. Der war bisher immer geschützt und da durfte nicht gebaut werden. Und stattdessen gibt es jetzt aber neue Kriterien, durch die Waldgebiete, die für die Erhaltung des Ökosystems wichtig sind, geschützt werden und dann eben sonst der historische alte Wald genutzt werden kann. Was aber noch wichtig zu verstehen ist, dass die Landesregierung diese Fläche jetzt ausweisen will, heißt nicht, dass da Ende 2030 auch schon überall Windräder draufstehen müssen. Bis das passiert, könnte es tatsächlich noch länger dauern.
Kritik an diesem Maßnahmenpaket kommt von der Opposition. Die CDU hat selbst auch einen eigenen Antrag eingebracht. Was kritisiert sie denn an dem Vorschlag der Landesregierung?
Naja, also die CDU-Fraktion sagt, das Saarland sei ja bundesweit schon auf Platz 3 beim Windkraftausbau und dass es deshalb nicht sinnvoll sei, die Windenergie jetzt noch weiter auszubauen, weil das Saarland einfach nicht so viel Potenzial habe wie zum Beispiel ein Bundesland, das an der Küste liegt. Der CDU-Abgeordnete Marc Speicher ist deshalb der Meinung, dass die Landesregierung mit ihren Maßnahmen ineffiziente Energiepolitik mache.
Sie werden mit diesen Maßnahmen, die Sie jetzt planen, den Weg weiter bestreiten, dass die Energie teurer wird. Das, was Sie vorhaben, das hat nichts mit dem magischen Dreieck der Energiepolitik zu tun. Es wird keinen Beitrag leisten zur Versorgungssicherheit. Sie zerstören Umwelt und es ist unwirtschaftlich obendrauf.
Ja, und auch die AfD-Fraktion ist nicht begeistert von den Plänen der Landesregierung. Sie sagt, das würde vor allem viel Geld kosten, das am Ende dann die Stromkunden bezahlen müssten. Und die CDU-Fraktion, die hatte ja heute auch noch einen eigenen Vorschlag. Dabei ging es um Biogasanlagen, die, so der Abgeordnete Alwin Theobald, die von der Landesregierung vergessen worden seien. Dieser Antrag wurde aber am Ende abgelehnt, also dieser Antrag der CDU-Fraktion, was auch zu erwarten war durch die absolute Mehrheit der SPD. Das heißt, das Maßnahmenpaket der Landesregierung, das wurde in der Abstimmung dann auch mit den Stimmen der SPD-Fraktion angenommen und jetzt in den Ausschuss überwiesen.
Denise Friemann hat sich live aus dem Landtag gemeldet. Da ging es heute um erneuerbare Energien. Außerdem im Landtag heute die Causa Candice Braids, die mittlerweile eher zur Causa Christine Streichert-Kliveau und Andrea Jahn geworden ist. Die CDU-Landtagsfraktion hat der Vorständin der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz Jahn und Kulturministerin Streichert-Kliveau Führungsversagen vorgeworfen. Man stehe vor einem kulturpolitischen Scherbenhaufen. Johann Kunz berichtet.
Es war eine sehr hitzige Debatte, die am Morgen im Landtag geführt wurde. Die kulturpolitische Sprecherin der CDU, Jutta Schmidt-Lang, beklagte unprofessionelles Handeln im Zuge der Absage der Ausstellung der südafrikanischen Künstlerin Candice Braids im vergangenen November. Außerdem würde entweder Ministerin Streichert-Kliveau oder Stiftungsvorständin Jahn über die Abläufe der Absage lügen, so Schmidt-Lang. Streichert-Kliveau wies den Vorwurf der Lüge vehement zurück, räumte jedoch, Zitat, durchaus unprofessionelles Handeln bei der Absage im November ein. Die Ausstellung sei fälschlicherweise auf der Website und der Presse angekündigt worden, ohne dass die Künstlerin einen Vertrag erhalten habe.
Das Wetter. Heute ist es überwiegend bewölkt. Im Laufe des Nachmittags kann auch mal die Sonne rauskommen. Die Höchsttemperaturen heute 10 bis 14 Grad und morgen beginnt der Tag neblig trüb, aber später kann es auch mal Sonne geben bei bis 19 Grad. Das war die SR-Info Bilanz am Mittag. Ich bin Katrin Aue. Tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
Die Kommentatorinnen und Kommentatoren der internationalen Presse blicken heute auf sehr unterschiedliche Themen. Die spanische Zeitung El País beschäftigt sich mit der Eskalation der Gewalt in Haiti. Der Rücktritt von Haitis Regierungschef Henri soll die Lage beruhigen. Anfang März verschärfte die Massenflucht von mehr als 3000 Häftlingen die Krise und führte zu einer Revolte, angeführt von Bandenmitglied Jimmy Cherizier alias Barbecue, einem prominenten Kopf des organisierten Verbrechens. Der erste Schritt, um das von Banden dominierte Land zu befrieden, ist nun die Schaffung eines Übergangsrates, der einen Plan für Wahlen erstellen und die Voraussetzungen für eine internationale Unterstützungsmission schaffen muss. Wichtig ist auch die Entsendung einer von den Vereinten Nationen überwachten Militärtruppe. Es ist die Pflicht der internationalen Gemeinschaft, dieser Entwicklung sofort Einhalt zu gebieten. Die englische Financial Times kommentiert die Massenentführungen von Schulkindern in Nigeria. Millionen von Kindern in Nigeria gehen nicht zur Schule und die Gesundheitsversorgung ist so schlecht, dass die Lebenserwartung bei 53 Jahren liegt. In vielen Landesteilen gibt es weder Recht noch Ordnung und Entführungen sind erschreckend häufig geworden. Meistens werden sie von kriminellen Banden verübt, die daraus ein profitables Geschäft gemacht haben. Erklären lässt sich eine so ausgeprägte Kriminalität zum Teil damit, dass sich die Einkommen der einfachen Leute seit einem Jahrzehnt stetig verschlechtern. Politische Fehlentscheidungen des ehemaligen Präsidenten Buhari und seines Nachfolgers Tinubu verursachten die schlimmste Wirtschaftskrise Nigerias seit einer Generation. Mit dem umstrittenen Aufruf von Papst Franziskus zu Frieden in der Ukraine befasst sich die ungarische Zeitung Népszavó. Der Vatikan hat versucht, Frieden zu vermitteln. Später gab Franziskus zu, eine Versöhnung der Ukraine mit Angreifer Russland ist in der gegenwärtigen Situation unmöglich. Der Papst hat sich hiermit nicht zum ersten Mal ungeschickt zu einem internationalen politischen Thema geäußert. Aber jetzt geht es um mehr. Es ist ein fataler Fehler, die Ukraine als Störenfried von Friedensverhandlungen darzustellen. Der Papst sollte Russland entschlossener verurteilen. Andernfalls könnte er die Autorität und Anerkennung zerstören, die er sich zu Recht erworben hat. Wegen Sicherheitsbedenken will die US-Regierung die Video-App TikTok kontrollieren oder verbieten. Zu einem möglichen Verbot von Apps in ausländischem Besitz schreibt die Washington Post aus den USA. Die richtige Reaktion der US-Regierung ist, die Gefahren von TikTok einzuschätzen und dann entsprechend zu handeln. Der falsche Weg wäre es, die Einschätzung zu überspringen und TikTok zu verbieten. Der dem Repräsentantenhaus vorgelegte Gesetzentwurf würde es einem Präsidenten ermöglichen, auch andere Apps einfach als unzulässigerweise einer ausländischen Kontrolle unterliegend zu erklären. Dies ist zu anfällig für die Launen von Gesetzgebern. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Driefs.